Heute Abend sind wir endlich am Ende der Zeit angelangt. Wir warten schon lange drauf, es wurde verheißen, jetzt sprechen wir darüber. Ich werde über eine Passage aus dem Alten Testament sprechen. Man muss sie sehr ausführlich auslegen. Sie ist nicht leicht. Doch wenn ihr bis zum Ende durchhaltet, geduldig seid und den Herrn bittet, er möge euch helfen, mir folgen zu können, dann wird sie euch, wie ich glaube, zum Segen werden. Wir werden Psalm 110 lesen. Ich glaube, dass dieser Psalm gewaltige Wahrheiten über das Ende der Zeit enthält. Psalm 110 besteht nur aus 7 Versen. Wir werden sie ganz durchlesen. Und zu gegebener Zeit werde ich die Prince-Version lesen, die ein wenig von der King-James-Version abweicht. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk wird willig sein am Tage deiner Macht. In den Schönheiten der Heiligkeit aus dem Schoß der Morgenröte stehst du im Tau deiner Jugend. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen, erfüllt Täler mit Leichen. Die Häupter über viele Länder verwundet er. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Heute Abend werden wir uns in erster Linie die ersten 4 Verse dieses Psalms betrachten. Der erste Vers vom Psalm 110 wird öfter als jede andere Stelle des Alten Testaments im Neuen Testament zitiert. Man findet ihn in Matthäus, Markus, Lukas, in der Apostelgeschichte und in Hebräer 5-mal im Neuen Testament. Offensichtlich hat er den neutestamentlichen Gläubigen etwas zu sagen. Wenn Jesus ihn zitiert, spricht er von sich und offenbart, dass er derjenige ist, den David mein Herr nennt. Er sagt, Spruch des Herrn für meinen Herrn. Das heißt, Gott Vater sagte zu Jesus, dem Sohn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Die Bibel zeigt uns, wo Christus gerade in diesem Augenblick ist. Er sitzt zur Rechten Gottes und wartet darauf, dass der Vater seine Feinde zum Schemel seiner Füße macht. Zur Rechten Gottes hat er 2 besondere Dienste, die 2 größten Dienste, die ein Mensch je tun kann, nämlich der Dienst eines Priesters und der Dienst eines Königs. Das hat große praktische Bedeutung für uns, da ich euch heute Abend aus der Bibel zeigen werde, dass diese beiden Dienste auch jedem Gläubigen in Christus zugänglich sind. Jeder Gläubige in Christus ist von Gott dazu eingesetzt, den Dienst eines Priesters und den Dienst eines Königs auszuüben. Jesus ist unser Vorbild. Doch in diesen beiden Diensten sind wir eins mit ihm. Zunächst der Dienst eines Priesters. Darüber lesen wir im Psalm 110, 4. Der Herr hat Christus, seinem Sohn, geschworen, und es wird ihn nicht gereuen, er kann es nicht zurücknehmen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Dieses Zitat findet man im Hebräerbrief. Wir müssen kurz zum Hebräerbrief gehen, um die Worte des Autors dort zu lesen. Wir gehen zum Ende von Hebräer 6 und zum Anfang von Hebräer 7. Hebräer 6,20 redet von diesem heiligsten Ort überhaupt, hinter dem Vorhang, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Das wurde versinnbildlicht durch das Allerheiligste in der Stiftshütte, die von Mose gebaut wurde. Doch eigentlich liegt dieser Ort in der tatsächlichen Gegenwart Gottes im himmlischen Tempel, der nicht von Menschenhand gebaut wurde. Und die Bibelstelle sagt, dorthin, an diesen Ort, in die unmittelbare Gegenwart Gottes, ist Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen, als derjenige, der uns vorausgeht, um uns den Weg zu bahnen, damit auch wir dort eintreten und ihm nachfolgen können. Das finden wir in Hebräer 6,20, wo es heißt, wohin, das heißt hinter den zweiten Vorhang, Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. In den nächsten Versen am Anfang des siebten Kapitels erklärt der Autor, was mit der Ordnung Melchisedeks gemeint ist. Melchisedek ist ein hebräischer Name, der aus zwei Teilen besteht. Vielleicht wisst ihr, dass alle hebräischen Namen eine Bedeutung haben. Einen bedeutungslosen hebräischen Namen gibt es nicht. Melchi heißt König und Zedek heißt Gerechtigkeit. Melchisedek bedeutet also König der Gerechtigkeit. Der Autor erklärt das hier in Kapitel 7, Vers 1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, den auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt, zunächst König der Gerechtigkeit, Melchisedek, dann aber auch König von Salem. In 1. Mose 14 wird er bei seiner Begegnung mit Abraham als König von Salem dargestellt. Salem bedeutet dasselbe wie das moderne hebräische Wort Shalom, Frieden. Aufgrund der Bedeutung seines Namens ist er zunächst König der Gerechtigkeit. Aufgrund des Orts, an dem er herrscht, ist er der König des Friedens und dann ist er auch der Priester des allerhöchsten Königs. Der Priester und König zur Rechten Gottes. Jesus, unser Vorgänger, unser persönlicher Vertreter, der dort eingetreten ist, um uns den Weg zu bahnen, damit wir ihm dorthin folgen können, wohin auch er gegangen ist. Soweit zu seiner Position als König und Priester. Betrachten wir nun im Weiteren die Aussagen über sein Königtum. Wir werden dazu zwei weitere Psalmen lesen. Psalm 2. Wir lesen die Anfangsverse von Psalm 2, der auch mehrmals im Neuen Testament zitiert wird. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Immer wenn man Nationen liest, sind damit allgemein nicht-jüdische Nationen gemeint. Wenn man Völker oder Völkerschaften liest, bezieht sich das normalerweise auf Israel. Auch noch heute nennen sich die Juden das Volk. Alle anderen Nationen nennen sie Goyim. Wer von euch weiß, was die Juden mit Goyim meinen? Es bedeutet alle andere Nationen außer Israel. So wird also durch das Wort Gottes und durch den Sprachgebrauch der Schrift die Menschheit in zwei Kategorien aufgeteilt. Eine sehr kleine Gruppe, das Volk Israel, und eine sehr große Gruppe, alle anderen Nationen, die Nationen oder Heiden. Also, warum toben die nichtjüdischen Nationen und sinnen eitles die Völker Israels? Es treten auf Könige der Erde, das sind Pontius Pilatus und Herodes, und Fürsten Israels tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. In Apostelgeschichte 4 wird das auf die Situation der frühen Gemeinde angewandt. Das ist so ziemlich das einzige Mal in der Geschichte, dass die Herrscher Israels mit den Königen der Nationen einer Meinung gewesen sind. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass das dazu führte, dass der Messias verraten wurde. Beide sagen, dass sie Jesus Christus als Herrn ablehnen. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Jesus formuliert das in einem seiner Gleichnisse mit den Worten, wir wollen nicht, dass dieser Mann über uns herrscht. Hier haben wir eine bewusste Ablehnung des Anspruchs Jesu, er sei Gottes gesalbter König und Herrscher über die Menschheit. Indem sie Christus ablehnen, lehnen sie auch Gott Vater ab, der ihn gesandt hat. Hier wird also dargestellt, wie die Herrschaft Christi abgelehnt wird. In den folgenden Versen lesen wir die Reaktion des Vaters auf diese Ablehnung und dann die Reaktion des Sohnes auf die Reaktion des Vaters. Es hört sich ein bisschen kompliziert an, aber ich denke, ihr könnt ihm folgen. Vers 4, der im Himmel thront, das ist Gott Vater, lacht. Der Herr spottet über sie. In den Augen Gottes ist die Rebellion und Bosheit der Menschen lächerlich. Gott lacht über seine Feinde. In der Bibel ist Lachen nicht die Reaktion auf etwas Komisches, sondern vielmehr ein Ausdruck des Triumphs. Das dürft ihr nicht vergessen, wenn Gott dich im Geist lachen lässt, dann triumphierst du über deine Feinde. Und ich kenne nichts, was uns mehr befreit und reinigt, als ein vom Geist gegebenes Lachen. Denk daran, das hat nichts mit Komik zu tun, es ist der Ausdruck des größten Triumphs. Wenn du über deine Feinde lachen kannst, dann sind sie verachtenswert. Somit sollte jeder einzelne von uns in der Lage sein, in Christus über seine Feinde zu lachen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn. In seiner Zornglut schreckt er sie. Er sagt dabei Folgendes. Er sagt, ihr könnt toben, ihr könnt murren, ihr könnt euch weigern, und doch habe ich meinen König geweiht auf Zion, meinen heiligen Berg. Mein König ist dort. Ihr könnt nichts dagegen unternehmen. Ihr habt nicht die Kraft, das zu ändern. Er ist dort, zu meiner Rechten. Er ist mein gesalbter König. Der Sohn reagiert nun darauf. Das ist also ein Dialog im Himmel. Ist es etwa kein Vorrecht, das offenbart zu bekommen, was im Himmel geredet wird? Der Sohn ergreift das Wort und sagt, lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er, Gott Vater, hat zu mir, dem Sohn, gesprochen. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Es ist nun überaus wichtig, dass ihr versteht, welcher Tag mit heute gemeint ist. Das ist ein konkreter, geschichtlich verankerter Tag. Welcher Tag ist gemeint? Was geschah? Die Auferstehung, genau. Das bezieht sich nicht auf die Ewigkeit, sondern auf die Auferstehung Christi von den Toten, die in der Schrift immer wieder als aus den Toten geboren oder gezeugt werden beschrieben wird. Am Tag der Auferstehung gibt Gott ein Dekret heraus. Er wendet sich an seinen Sohn und sagt, mein Sohn bist du. Ich habe dich heute aus den Toten gezeugt. Dann sagt er, du bist mein Herrscher. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Gehen wir nun zu Psalm 89. Dieser Psalm wird auch als messianischer Psalm bezeichnet. Mit anderen Worten, auch wenn von David die Rede ist, beziehen sich die Worte doch nicht wirklich auf David, sondern auf Davids Nachfahren, seinen Herrn, Jesus. Es heißt dort zum Beispiel in den Eingangsversen, in Vers 4, einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten geschlossen, habe David meinem Knecht geschworen, bis in Ewigkeit will ich deiner Nachkommenschaft Bestand geben und für alle Geschlechter bauen deinen Thron. Wir wissen nun, dass sich das in Christus und seinem Thron erfüllt hat. Christus, der Nachkomme Davids, sitzt auf dem Thron Davids und herrscht für alle Geschlechter. Gehen wir nun zu Vers 27 weiter. Ich kann nicht alle Details aufzählen, denn das würde etliche Stunden dauern. Aber es passt alles in dieses Muster hinein. Wir kommen an denselben Punkt im Wirken Gottes, der auch im Psalm 2 beschrieben wird. Erneut lesen wir ein Beispiel eines Dialogs zwischen dem Vater und dem Sohn nach der Auferstehung. Vers 27. Er wird mich anrufen. Das heißt, der Sohn wird den Vater anrufen. Mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. Der Fels seines Heils durch die Auferstehung von den Toten. Durch die Auferstehung von den Toten hat Gott Jesus neu gezeugt, ihn zu seinem Erstgeborenen aus den Toten gemacht und zu seinem auserwählten König erklärt. Jesus wiederum hat Gott als Vater und Fels seines Heils anerkannt. Wir sehen also, was sich in der Ewigkeit, in der himmlischen Welt abspielt. Das Bild zeigt, was zur Zeit der Auferstehung Christi geschah. In Vers 28 fährt der Vater fort, so will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Erstgeborenen woraus? Aus den Toten. Und weil er der Erstgeborene aus den Toten ist, ist er auch der Herrscher über die Könige der Erde. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Schlagt für einen Moment Kolosser 1 auf. Ich weiß, dass das kompliziert ist und einige von euch sagen vielleicht, wie soll ich nur all diese Bibelstellen merken können? Aber ihr werdet den springenden Punkt der Botschaft begreifen und zu Hause könnt ihr dann mit den Bibelstellen eure Hausaufgaben machen. Kolosser 1, 17 und 18. Dort ist von Jesus Christus die Rede. Kolosser 1, 16 bis 18 stellen Jesus zweimal als den Ersten dar. Der Erste aller Schöpfung und der Erste der neuen Schöpfung. Indem er aus den Toten neu gezeugt wurde. Jesus hat in beiden Schöpfungen den höchsten Rang inne. Beim ersten Mal war er der Urheber der Schöpfung und er war der Erste, der aus den Toten gezeugt wurde, das Haupt der neuen Ordnung beim zweiten Mal. Damit hat er in allen Dingen eine herausragende Position. Vers 17, wir werden nicht auf Vers 16 eingehen, dafür haben wir heute keine Zeit. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Alles wird durch ihn, durch Jesus Christus am Leben erhalten. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang der neuen Ordnung, der neuen Schöpfung. Der Erstgeborene aus den Toten, beachtet, was er ist. Er ist das Haupt des Leibes und der Erstgeborene aus den Toten. Dies ist dem Themenbereich der natürlichen Geburt entnommen. Welcher Körperteil erscheint bei einer normalen natürlichen Geburt als erstes? Der Kopf. Wenn der Kopf kommt, folgt der Körper garantiert nach. Jesus war also der Erstgeborene aus den Toten, das Haupt, das aus der Höhle des Todes herauskommt, die Garantie dafür, dass ihm sein Leib in der Auferstehung nachfolgen wird. Er ist der Erstgeborene aus den Toten, das Haupt des Leibes. Geht nun zur Offenbarung Kapitel 1. Ja, haltet euch nur gut fest, denn wir sind noch nicht fertig. Offenbarung 1, 4 bis 5. Dort finden wir die Grußworte des Johannes für die Offenbarung. Dieser Gruß kommt von Gott Vater, vom Heiligen Geist und vom Sohn in dieser Reihenfolge. Ich lese Offenbarung 1, 4 bis 5. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade sei euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Das ist Gott Vater. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Das ist der Heilige Geist mit seinen sieben Charaktermerkmalen. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann lest nach in Jesaja 11, 2. Wir haben jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, doch das sind die sieben Aspekte des Heiligen Geistes. Die sieben Geister, die doch ein Geist sind. Wenn ihr dafür ein Beispiel aus der Natur wollt, dann nehmt den Regenbogen. Ein Regenbogen, der in sieben Farben aufgespalten ist. Das ist das Gleichnis der Natur über den Heiligen Geist. Gut, die sieben Geister, die vor seinem Thron sind. Der dritte Gruß kommt von Jesus. Hier werden drei Aussagen über Jesus gemacht. Er war der treue Zeuge, während er auf Erden war. Er legte ein gutes Bekenntnis vor Pontius Pilatus ab. Er ist nie von der Wahrheit abgewichen. Er hat stets die Wahrheit verkündet und gesagt, wer er ist, auch wenn es ihm das Leben gekostet hat. Zweitens, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Weil er der treue Zeuge war, hat Gott ihn erneut aus den Toten gezeugt. Er hat seinen Sohn gerechtfertigt und somit die Beschlüsse von zwei Gerichten, die ihn zum Tode verurteilt hatten, für nichtig erklärt. Die Beschlüsse des religiösen Gerichts der Juden und die des weltlichen Gerichts der Römer. Durch die Auferstehung hat Gott diese beiden ungerechten Entscheidungen widerrufen, die Gerechtigkeit seines Sohnes rehabilitiert und erklärt, dass dieser in Wahrheit der Sohn Gottes ist. Römer 1,4 erklärt ihn zum Sohn Gottes mit Macht durch die Auferstehung von den Toten. Er ist also der treue Zeuge, der Erstgeborene aus den Toten und der Fürst der Könige der Erde. Das ist Jesus. Ihr müsst diese drei Aspekte in der richtigen Reihenfolge betrachten. Er ist der treue Zeuge in seinem Leben auf Erden, der Erstgeborene aus den Toten in seiner Auferstehung und deshalb ist er jetzt, gerade jetzt, Herrscher über die Könige der Erde. Das ist nichts Zukünftiges, es ist bereits geschehen. In Offenbarung 19 wird er Herr der Herren und König der Könige genannt. Und das ist kein merkwürdiger Sprachgebrauch oder so, sondern es hat wirklich eine Bedeutung. In meinem Buch erkläre ich es so, er ist der Herrscher über Herrscher und der Präsident über Präsidenten. Alle Herrscher und Präsidenten haben einen obersten Präsidenten. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Es hängt eng mit der Frage zusammen, was wir mit unserer Regierung machen. Jede Regierung auf Erden ist einem obersten Präsidenten rechenschaftspflichtig. Sein Name ist Jesus. Gut, um dem Kuchen noch ein bisschen Zuckerguss zu geben, betrachten wir uns noch eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, die Jesus in seinem zweifachen Dienst als König und Priester beschreibt. Man findet sie in dem kleinen Buch Zacharia. Wenn ihr die kleinen Propheten in Anführungszeichen lest, dann vergesst nicht, dass sie zwar vom Umfang her klein sind, jedoch nicht von ihrem Gewicht. Sie sind genauso wichtig wie jeder andere Teil des Wortes Gottes. Zacharia 6, 12 bis 13. Ein Teil der Botschaft von Sacharja wird in Form von Symbolen vermittelt. Das heißt, durch natürliche Dinge, die Bilder für geistliche Dinge sind. Im vierten Kapitel von Sacharja begegnen wir Serubabel, dem Regenten Judas zu jener Zeit. Serubabel ist jedoch auch ein Bild für Jesus Christus, den Erbauer des Tempels. Im sechsten Kapitel von Sacharja finden wir Joshua, den Sohn Jozadaks, der zur Zeit Sacharjas der Hohepriester war. Er ist jedoch ein Sinnbild für Jesus Christus, Gottes ewigen Hohepriester. Was also über Joshua und Serubabel gesagt wird, ist nicht in erster Linie ihretwegen interessant, sondern weil wir es auf Jesus Christus anwenden können. Das ist das Prinzip von Bild und Gegenbild. Ein Beispiel: Das Passahlamm ist das Bild, Jesus, das Lamm Gottes, ist das Gegenbild. Serubabel, der Erbauer des Tempels, ist das Bild, Jesus, der Erbauer des Tempels des Herrn, ist das Gegenbild. Joshua, der Hohepriester, ist das Bild, Jesus, der ewige Hohepriester, das Gegenbild. Dieses Prinzip findet man überall in der Schrift. Die Autoren des Neuen Testaments verwenden es sehr oft. Es ist durch und durch biblisch fundiert. Jetzt sprechen wir also von Joshua als Bild von Jesus, dem Hohen Priester. Vers 12, und sage ihm, so spricht der Herr der Herrscher, siehe der Mensch. Wer hat das noch gesagt? Pontius Pilatus. Über wen? Jesus. Siehe der Mensch. Das ist ein Thema für eine eigene Predigt. Der einzige Mensch, der jemals das war, was jeder Mensch hätte sein sollen. Siehe der Mensch, Jesus Christus. Wir lesen sieben Dinge über ihn. Ihr erinnert euch an die sieben Aussagen in Daniel. Hier finden wir sieben ähnliche Aussagen. Siehe der Mensch. Hier unterbreche ich kurz und erinnere euch daran, dass Jesus immer noch Mensch ist. Er ist Gott. Er ist immer Gott gewesen. Er wird immer Gott sein. Doch als er in seiner Fleischwerdung Mensch wurde, wurde er nicht nur für die Dauer von 33,5 Jahren Mensch. Er wurde für immer Mensch. Eine neue Ordnung begann, das Gott-Mensch-Geschlecht. Immanuel, Gott mit uns. Das ist das neue Geschlecht, für das Gott sich interessiert. Ich möchte euch nur zwei Bibelstellen nennen, damit ihr mich keinen Irrlehrer nennt. 1. Korinther 15, 47. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. 1. Timotheus 2, 5. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Das wurde lange nach der Auferstehung geschrieben. Jesus ist der Mittler, der Mensch zur Rechten Gottes. Es ist wirklich überwältigend. Es ist unfassbar, dass ein Vertreter der menschlichen Rasse zur Rechten Gottes sitzt und alle Autorität und Macht über das ganze Universum hat. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Gut, seid ihr noch dabei? Wir sind in Sacharja 6,12. Siehe der Mensch, Spross ist sein Name. Das ist ein Titel des Messias. Er wird in Jesaja, Jeremia und in Sacharja verwendet. Er ist der Spross, er ist der Zweig aus der Wurzel Jesses. Die Wurzel und der Nachkomme Davids, so wird er auch im Neuen Testament bezeichnet. Er ist der Spross. Nummer zwei, er wird von seinem Platz aus wachsen. Das ist eine Lektion für jeden von uns. Es gibt nur einen Platz, an dem du geistlich wachsen kannst, dein Platz. Du musst deinen Platz finden und dann kannst du wachsen. Die Bibel sagt, wie ein Vogel, der fern von seinem Nest schweift, so ist ein Mann, der fern von seinem Platz schweift. Habt ihr schon einmal etwas Hilfloseres und Elenderes gesehen als einen Vogel, der fern von seinem Nest schweift? Ein Gläubiger, der nicht an seinem Platz ist, ist genauso. Wenn du wachsen willst, musst du von deinem Platz aus wachsen. Das zeigt auch, wie demütig Jesus war. Er hat nicht ganz oben begonnen, wie es einige von uns gerne möchten. Er hat unten begonnen, ist dann gewachsen. Jesaja 53 sagt, er ist aufgeschossen wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Das ist wirklich eine Lektion. Wenn du geistliches Wachstum willst, dann finde deinen Platz. Er wird von seinem Platz aus wachsen. Das ist die zweite Aussage. Die dritte Aussage, er wird den Tempel des Herrn bauen. Das ist so wichtig, dass es wiederholt wird. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen. Was ist der Tempel des Herrn, der Leib Christi oder die Gemeinde? Das ist so wichtig, dass es zweimal erwähnt wird. Wer baut die Gemeinde? Jesus Christus. Wessen Gemeinde ist es? Jesu Gemeinde. Ja, ich hoffe, das ist sie. Kenneth Hagin erzählte mal, dass er über die Gaben des Heiligen Geistes gelehrt hatte. Und am Ende kam eine Frau zu ihm und sagte, Bruder Hagin, in unserer Gemeinde haben wir diese Gaben nicht. Er antwortete, nun Schwester, man hat sie in der Gemeinde Jesu Christi, was ist deine Gemeinde? Und das ist eine tiefschürfende Frage, was ist deine Gemeinde? Jesus sagt in Matthäus 16, ich werde meine Gemeinde bauen. Die einzige Gemeinde, die ihm gehört, ist die, die er baut. Wenn ihr ihm nicht erlaubt, sie zu bauen, gehört sie auch nicht ihm. Er baut die Gemeinde. Die nächste Aussage, er wird Herrlichkeit tragen. Im Hebräischen steht das Wort Herrlichkeit im direkten Zusammenhang mit dem Wort Gewicht. In 2. Korinther 4 spielt Paulus mit diesen Worten, wenn er von einem über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit spricht. Die Herrlichkeit ist ein Gewicht. Glaubt ihr, ihr könntet diese Herrlichkeit tragen? Bruder, du würdest darunter zusammenbrechen. Es gibt nur einen Menschen, der die Herrlichkeit tragen kann, Jesus. Er trägt die ganze Herrlichkeit, aber er lässt uns daran teilnehmen. Er betete ja für seine Jünger, sie mögen bei ihm sein, mit der Herrlichkeit, die er gemeinsam mit dem Vater hatte, vor der Grundlegung der Welt. Jetzt trägt er die Herrlichkeit. Er ist verherrlicht und sitzt zur Rechten des Vaters. Die nächste Aussage, er wird auf seinem Thron sitzen und regieren. Wer sitzt auf einem Thron? Ein König. Er ist also der König zur Rechten Gottes. Und die nächste Aussage, er wird Priester sein auf seinem Thron. Seht ihr diese Offenbarung? Der König, Priester oder Priester, König herrscht und dient als Priester. Und die letzte Aussage, die absolut fantastisch ist. Der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Wenn das Hebräische beide sagt, verwendet es das Wort zwei, die zwei. Das ist sehr theologisch. Wer sind die zwei? Der Vater und der Sohn. Es gibt also eine Pluralität innerhalb der Dreieinigkeit. Der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. In Johannes 17, einer Passage, die eng mit der vorhergehenden im Zusammenhang steht, betet Jesus, dass alle Gläubigen eins sein mögen, so wie der Vater und er eins sind. Wie sind der Vater und er eins? Wodurch? Durch den Heiligen Geist. Kevin Renahan sagte Folgendes. Er betrachtete es wohl nicht als endgültige Definition, weil es dafür nicht geeignet wäre, aber es ist eine Aussage, die Licht in die Sache bringt. Der Heilige Geist ist die Liebesbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Durch den Heiligen Geist können alle Gläubigen in Christus genauso eins sein, wie Vater und Sohn eins sind. Durch den Heiligen Geist kann der Rat des Friedens zwischen ihnen und uns sein. Ganz genauso wie Christus, der Sohn, können auch wir die Gedanken Gottes denken, gemäß dem Willen Gottes denken und die Absichten Gottes verkünden. Wollen wir die Aussagen wiederholen? Gut. Zunächst, er ist der Mensch. Dann haben wir sieben Aussagen. Sein Name heißt Spross. Er ist der Messias, die Wurzel aus dem Stamme Davids. Er wird von seinem Platz aus wachsen wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich, Jesaja 53. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er wird den Tempel des Herrn bauen, also die Gemeinde. Er ist der Einzige, der die Herrlichkeit trägt. Er wird auf seinem Thron sitzen und regieren. Er ist Priester zur Rechten Gottes. Der Rat des Friedens wird zwischen dem Vater und dem Sohn auf dem Thron sein. Ich glaube, dass wir jetzt durch die Gnade Gottes, durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes eine Offenbarung Jesu Christi bekommen haben. Jesus sagte, wenn er, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er mich verherrlichen, denn er wird von mir empfangen und es an euch weitergeben. Der Heilige Geist hat heute Abend aus dem Wort Gottes die Wahrheit über Jesus Christus an uns weitergegeben. Wenn es eine Wahrheit gibt, die wir wissen müssen, dann diese. In all dem Chaos, der Unordnung, der Rebellion und der Gesetzlosigkeit auf Erden müssen wir wissen, wer Jesus ist und wo er ist. Er ist König und Priester, er baut den Tempel des Herrn, er trägt die Herrlichkeit, er sitzt zur Rechten des Vaters, er herrscht inmitten seiner Feinde und der Rat des Friedens ist zwischen Vater und Sohn. Wenn das wirklich bis zu eurem Geist durchdringt, dann könnt ihr euch zurücklehnen und entspannen. Ihr braucht euch um nichts mehr Sorgen zu machen. Gott hat alles unter Kontrolle. Jesus ist Herr der Herren und König der Könige. Wenn wir immer besorgt, verwirrt und verängstigt sind, dann nur deshalb, weil wir die Offenbarung noch nicht empfangen haben, die der Heilige Geist uns durch die Heilige Schrift anbietet, die Jesus offenbart. Wenn du wirklich weißt, wer Jesus ist, dann machst du dir keine Sorgen mehr. Die erste Gemeinde hat etwas ganz Markantes an sich. Sie waren eine kleine, verachtenswerte Minderheit inmitten einer fremden, feindseligen, grausamen und despotischen Welt. Doch sie hatten nie Angst vor der Welt. Die Welt hatte vor ihnen Angst. Gleich von Anfang an hatte die Welt vor der Gemeinde Angst. Am Ende der Zeit müssen wir genauso sein. Wir haben uns mit Jesus, dem König und Priester zur Rechten des Vaters, beschäftigt. Jetzt sprechen wir darüber, dass du und ich dort bei ihm sind. Das ist die nächste Offenbarung.
Halleluja. Glory to God. We'll go back to Revelation 1.
Wir gehen nochmal zur Offenbarung 1, Vers 4. Haben wir schon gelesen, jetzt lesen wir Vers 5. Offenbarung 1,5 und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Sohn, seinem Gott und Vater. Jeder, der im Blut Jesu gewaschen ist, ist vor Gott, dem Vater, zum König und Priester gemacht worden. Das heißt nicht, er wird gemacht werden, sondern er ist gemacht worden. Wörtlich heißt es, ein Königtum und Priester oder ein Königtum von Priestern. Nur Priester sind in diesem Königreich. Niemand außer den Priestern hat ein Recht in diesem Königreich. Es ist ein Königreich von Priestern. Ich möchte das anhand einiger anderer Formulierungen verdeutlichen. Wenn ich von einem Volk von Riesen spreche, dann sind alle Menschen dieses Volks Riesen. Niemand anderer gehört dazu. Oder wenn ich von einer Vereinigung von Botanikern spreche, dann sind alle Menschen in dieser Vereinigung Botaniker. Ein Königreich von Priestern heißt also, dass alle Menschen in diesem Königreich Priester sind. Um in diesem Königreich sein zu können, muss man Priester sein. Durch das Blut Christi sind wir vor Gott, dem Vater, sowohl zu Königen als auch zu Priestern gemacht worden. Dieses Gott, dem Vater gemacht worden, hat eine gewaltige Bedeutung, wenn man darüber nachdenkt. Offenbarung 5, 9 bis 10 beinhaltet noch einmal dieselben Wahrheiten. Offenbarung 5, 9 bis 10. Wir gehen nicht auf die Hintergründe ein, sondern arbeiten nur das Prinzip heraus. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Beachtet auch hier wieder, dass sich das nicht in der Zukunft ereignen wird. In dem Augenblick, in dem du durch das Blut Jesu erlöst worden bist, bist du zu einem König und Priester gemacht worden. Die Erlösung durch das Blut macht dich sowohl zu einem König als auch zu einem Priester. Im Neuen Testament steht dieser Ausdruck nie in der Zukunftsform, er steht immer in der Vergangenheitsform. Es ist nichts Zukünftiges, sondern etwas, das bereits geschehen ist. Einige Menschen sehen sich selbst nicht so. Ich predigte darüber in Amarillo und Bruder Selby sagte uns am nächsten Tag, er sei im Restaurant beim Essen gewesen. Er fragte, wo er die Rechnung bezahlen sollte und die Bedienung sagte, sie zahlen bei dem Mann hinter dem Tresen dort. Er ist der Manager, er sieht nicht aus wie der Manager, aber er ist es. Selby sagte zur Bedienung, das ist aber bemerkenswert, denn Menschen sehen oft nicht nach dem aus, was sie sind. Ich bin zum Beispiel ein König. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin ein König. Die Bedienung sagte, wirklich? Er sagte, ja, und ich bin auch ein Priester. Sie sagte, oh, ja, vielleicht sehe ich nicht so aus, aber ich bin es. Denkt also daran im Alltag, ihr seht vielleicht nicht danach aus, aber ihr seid es. Jetzt gehen wir zu 1. Petrus 2. Wir verfolgen dieses Thema Könige und Priester weiter. Das nächste, was wir wissen müssen, ist Folgendes. Die meisten von uns wissen, was die Hauptaufgabe eines Königs ist. In einem Wort, er herrscht oder regiert. Wie lässt sich nun der spezielle Dienst eines Priesters mit einem Wort beschreiben? Was tut der Priester, das niemand sonst tun kann? Er opfert. Das ist das Schlüsselwort. Gehen wir doch zurück zum Alten Testament. Als das Gesetz des Mose kam, wurden Priesteramt und Königswürde durch das Gesetz voneinander getrennt. Das Priesteramt wurde dem Stamm Levi übertragen. Die Königswürde ging nur einmal an den Stamm Benjamin und dann an den Stamm Juda. Es war ihnen untersagt, sich miteinander zu vermischen. Das wird auch am Beispiel König Saul sehr deutlich, der gegen diese Regel verstieß und das tat, was nur ein Priester tun sollte, nämlich opfern. Deswegen verlor er auch seine Königswürde. Hier seht ihr den besonderen Dienst eines Königs, regieren, und den des Priesters, opfern. Betrachten wir uns das in 1. Petrus 2. Wir lesen Vers 9, dann gehen wir zu Vers 5 zurück. 1. Petrus 2, 9 richtet sich an alle neutestamentlichen Gläubigen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Was ist ein königliches Priestertum? Ein Priestertum von Königen. Wir sind also ein Königreich von Priestern oder ein königliches Priestertum. Die Formulierung ist nicht so wichtig. Wir sind Könige und Priester. Das wird im Neuen Testament dreimal über alle Gläubigen gesagt. Jedes Mal wird es als etwas bereits Geschehenes beschrieben. Nie erscheint es als etwas Zukünftiges. Jetzt gehen wir zurück zu Vers 5. Dort finden wir den Schlüssel zum Priestertum. 1. Petrus 2, 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Was ist das geistliche Haus? Die Gemeinde. Gut, ein heiliges Priestertum. Was müssen wir als Priester tun, um geistliche Schlachtopfer darzubringen? Warum sagt Petrus geistliche Schlachtopfer? Die levitischen Priester brachten physische Schlachtopfer dar. Sie opferten Ochsen und Schafe und Tauben und so weiter. Hier müssen wir diese Lektion ganz deutlich machen. Wir müssen geistliche Schlachtopfer darbringen. Welches Wort beschreibt nun all die verschiedenen geistlichen Schlachtopfer, die wir bringen können? Gebet. Ganz genau. Dazu gehört Anbetung, Lobpreis, Fürbitte, Danksagung, Flehen vor Gott, alle möglichen Formen. Doch der Oberbegriff ist Gebet. Als Priester opfern wir also Gebet. Als Könige regieren wir. Doch denk daran, es ist ein Königreich von Priestern. Wenn du also nicht weißt, wie du dich als Priester benehmen sollst, kannst du auch nicht wie ein König regieren. Mit anderen Worten, nur jene, die wissen, wie sie beten sollen, können auch herrschen. Das ist der springende Punkt des Herrschens. Ein Königreich von Priestern. Erst wenn die Gemeinde zu beten gelernt hat, wird sie auch herrschen. Jetzt gehen wir zu Epheser 2. Glory to God. Bless the Lord. Wir fangen bei Vers 4 an, da wir nicht die Zeit haben, weiter zurückzugehen. Die ersten drei Verse beschreiben uns in unserem verlorenen Zustand. Kinder des Zorns, Söhne des Ungehorsams, unter dem Einfluss Satans, von Gott abgeschnitten, tot in Übertretungen und Sünde. Ich freue mich so über die ersten Worte von Vers 4, denn es heißt Gott aber. Da wir nichts dagegen unternehmen konnten, hat Gott eingegriffen. Was hat Gott getan? Das entnehmen wir den folgenden Versen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wegen unserer Beziehung zu ihm durch Christus hat Gott drei Dinge getan. Es ist alles bereits geschehen. Erstens, er hat uns lebendig gemacht. Zweitens, er hat uns auferweckt. Das heißt, uns aus dem Grab auferstehen lassen. Drittens, er hat uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Worauf sitzen wir? Auf einem Thron. Wer sitzt auf einem Thron? Ein König. Was sind wir noch außer Königen? Priester, genau wie Jesus. Wir sitzen zur Rechten des Vaters auf dem Thron und herrschen. Und wir sind Priester auf dem Thron und der Rat des Friedens ist zwischen Gott und uns. Wiederum ist das für die Bibel nichts Zukünftiges. Wir sind mit Christus lebendig gemacht worden. Wie viele von euch sind mit Christus lebendig gemacht worden? Gut. Ihr seid mit Christus auferweckt. Wie viele von euch glauben, dass ihr mit in der Himmelswelt sitzt? Ich liebe die Übersetzung der New English Bible, die hier sagt, er hat uns mit Christus intronisiert. Das ist genau das Wort. Wir sind intronisiert worden. Der Autor des Hebräerbriefs und andere Passagen des Neuen Testaments betonen darüber hinaus eine weitere Tatsache. Jesus sitzt. Und das ist sehr wichtig. Die alttestamentarischen Priester sind nie gesessen. Nirgendwo lesen wir von einem Priester, der gesessen wäre. Warum? Weil ihre Aufgabe nie zu Ende war. Sie mussten immer wieder zurückgehen und dasselbe Opfer bringen. Doch Jesus hat für alle Zeiten ein Opfer für die Sünde gebracht und sich gesetzt. Er muss es nie wieder tun. Und er ist nicht ängstlich. Er klammert sich nicht krampfhaft am Gelände des Himmels fest und fragt sich, was wohl noch kommen wird. Er entspannt sich. Dem Bericht zufolge ist er nur ein einziges Mal aufgestanden und dann auch nicht deshalb, weil er sich wegen seiner Feinde Sorgen gemacht hätte. Er wollte seinen Freund Stephanus begrüßen, den ersten Märtyrer. Wenn wir das erkennen, begreifen wir auch, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Er hat keine Angst. Er ist nicht nervös. Im Himmel gibt es keine Notfälle. Es ist alles in Ordnung. Preis dem Herrn. Nun, warum wissen wir nicht, wer wir sind und wo wir sind, wenn wir es nicht wissen? Warum rackern wir uns ab wie Sklaven, wenn wir doch wie Könige regieren könnten? Weil wir die Offenbarung Gottes nicht empfangen haben. Schlagen wir kurz 1. Korinther auf. Wir können nicht lange darauf eingehen, aber es wäre schade, diese schöne Stelle ganz fallen zu lassen. Paulus sagt in 1. Korinther 2, als ich zu euch nach Korinth kam, kam ich nicht mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit. Das heißt, ich kam nicht mit einem großen Predigergehabe, ich zielte nicht auf euren Intellekt ab. Meine Rede war begleitet von einer Demonstration des Geistes und der Kraft. Er sagte, ich habe die übernatürliche Kraft Gottes demonstriert, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Die Menschen stellen Paulus immer als große Predigerpersönlichkeit dar. Doch das war er nicht. Seine Feinde sagen über ihn in 2. Korinther, sein persönliches Auftreten ist schwächlich und reden kann er gar nicht. Wie erzielte er dann seine Wirkung? Durch übernatürliche Kraft. Freunde, das müsst ihr auf die Reihe bekommen. Er war ein sehr gelehrter Mann. Zweifellos der gelehrteste von allen Aposteln, aber er verließ sich nicht auf die Theologie. Er verließ sich nicht auf Rhetorik. Er verließ sich auf die manifestierte übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes. Und Gott will nicht, dass sich euer Glaube auf menschliche Weisheit, Redegabe, Intelligenz oder Bildung gründet. Die einzige sichere Grundlage eures Glaubens ist die Kraft Gottes, wie ihr sie persönlich erlebt. Jemand sagte einmal, ein Mensch mit Erfahrung ist ein Mensch mit einem Argument, nicht hilflos ausgeliefert. Und das stimmt. Paulus sagt, wir entsagen der Weisheit dieser Welt. Er sagt, es gibt jedoch eine andere Weisheit, für die wir uns sehr interessieren. Dazu kommen wir jetzt. 1. Korinther 2, Vers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, Reifen, Erwachsenen. Jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, noch der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Eine andere Übersetzung sagt, wir verkünden eine geheime, verborgene Weisheit Gottes. Das begeistert mich. Wenn es eine geheime, verborgene Weisheit Gottes gibt, dann möchte ich sie kennen. Ihr vielleicht nicht, ich schon. Mein ganzes Leben lang habe ich nach Weisheit getrachtet. Viele Jahre lang war ich von Berufs wegen Philosoph und auf der Suche nach Weisheit. Aber ich suchte die Art von Weisheit, von der Paulus sagt, dass sie uns nicht ans Ziel bringt. Mein Zeugnis ist wie das seine. Sie bringt uns nicht ans Ziel. Was ich gesucht habe, habe ich nie gefunden. Aber ihr findet mein Zeugnis in 1. Korinther 1, 21. Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Als ich am Ende der Menschenweisheit angelangt war, hörte ich einen gleichermaßen törichten Prediger zu, der während seiner Predigt auch noch von seinem Podest stolperte. Durch diese Torheit hat Gott mich gerettet, da ich glaubte. Ich interessiere mich also für die geheime, verborgene Weisheit Gottes. Und Paulus sagt, wir können sie erkennen. Vers 7. Wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Warum ist sie zu unserer Herrlichkeit? Ich denke, eine andere Übersetzung sagt zu unserer Verherrlichung. Das bedeutet, diese geheime verborgene Weisheit zeigt uns, dass wir Christi Herrlichkeit mit ihm teilen. Gott hat es vor Grundlegung der Welt zu unserer Herrlichkeit so bestimmt. Christus hat immer Herrlichkeit gehabt, doch als er auf Erden kam und litt und auferstand, tat er das nicht um seinetwillen, sondern um unseretwillen, damit wir seiner Herrlichkeit teilhaftig würden. Diese geheime, verborgene Weisheit Gottes zeigt uns, wo wir sind. Wo sind wir? In unserem Körper sind wir hier auf Erden. Doch wo sind wir in unserem Geist? Auf dem Thron zur Rechten Gottes. Aber seien wir realistisch. Es gibt einen Unterschied, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich lasse die physische Realität meines Körpers nicht unberücksichtigt. Er ist sehr real, doch mein Geist ist genauso real. Meine Beziehung und mein Platz in Christus ist genauso real wie mein Platz jetzt hier auf der Bühne. Und ich werde es erst dann wissen, genießen und erfahren und in die Tat umsetzen, wenn ich die Offenbarung annehme. Das heißt, wenn ich die geheime, verborgene Weisheit Gottes annehme. Sie kommt zu uns durch den Heiligen Geist und im Wort Gottes. Freunde, haltet euch von jenen fern, die eine Offenbarung möchten, die über die Bibel hinausgeht. Wir haben noch nicht einmal ein Tausendstel von dem entdeckt, was in der Bibel steht. Jeder, der davon spricht, über die Bibel hinauszugehen, ist irregeführt und töricht. Vers 8. Keiner von den Fürsten dieser Welt hat sie erkannt. Denn wenn sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Warum würden sie nicht gekreuzigt haben, wenn sie die geheime verborgene Weisheit Gottes gehabt hätten? Ja, dann hätten sie ja gewusst, wer er war. Doch weil sie die geheime verborgene Weisheit Gottes nicht hatten, dachten sie, Jesus sei nur der Sohn des Zimmermanns, ein Aufwiegler, ein Agitator oder eine Art Wanderprediger. Also beschlossen sie, ihn aus dem Weg zu räumen, weil er der politischen und religiösen Maschinerie damals im Weg stand. Er gefährdete den Status quo. Sie erkannten ihn nicht an, weil der Heilige Geist ihre Augen nicht geöffnet hatte, damit sie hätten sehen können, wer er wirklich war. Gut, Vers 9, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wo sind diese Dinge zur Rechten Gottes in der Herrlichkeit? Man sieht sie nicht mit den Augen, man hört sie nicht mit den Ohren, euer gesunder Menschenverstand, eure Fantasie können sie euch nicht erschließen. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, sie zu erkennen. Das lesen wir in Vers 10. Uns aber hat Gott es geoffenbart, beachtet, es heißt nicht, er wird es offenbaren, sondern er hat es bereits offenbart. Durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Nur der Geist Gottes offenbart diese Dinge. Die Offenbarung kommt durch das Buch, das der Heilige Geist geschrieben hat, die Bibel. Vers 12, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, der uns die Dinge der Welt zeigt, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Warum haben wir den Heiligen Geist empfangen? Damit wir erkennen, was uns in Christus gehört. Freunde, es heißt nicht glauben, sondern kennen. Ich sage euch, ich glaube es nicht, nur ich weiß, es, ich kenne es. Was ich euch sage, ist für mich so gewiss, dass ich nicht daran zweifeln kann. Ich vertraue, dass es auch für euch so sein wird, wenn es das nicht ist. Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Denkt daran, diese geheime, verborgene Weisheit Gottes wird nicht durch menschliche Theologie, Psychologie, Psychiatrie oder Philosophie offenbart. Und jedes Mal, wenn ihr einen Prediger hört, der den Jargon der Psychiatrie oder Psychologie verwendet, um geistliche Wahrheiten zu lehren, dann seid auf der Hut. Denn das ist keine korrekte Präsentation der Wahrheit. Nur die Sprache, die der Heilige Geist in der Schrift gegeben hat, wird es bewerkstelligen. Ich sage nicht, dass man unbedingt diese oder jene Bibel braucht, aber man braucht die Sprache, die Bilder und Personen der Bibel, um biblische Wahrheiten zu präsentieren. Die Bibel spricht von konkreten Wahrheiten, von physischen und geistlichen Wahrheiten, wobei die geistlichen realer sind als die physischen. Gehen wir zurück zu Psalm 110. Jetzt kommen wir langsam zum Ende der Zeit. Es hat eine Weile gedauert, doch jetzt ist es soweit. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Genau dort ist er jetzt, König und Priester zur Rechten Gottes. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Lass das einen Augenblick so stehen und achte auf Folgendes. Herrsche inmitten deiner Feinde. Das tut Jesus gerade jetzt. Die meisten Christen sehen die Feinde, aber sie sehen Jesus nicht. Sie werden verärgert, verängstigt und nervös. Es stimmt, es wimmelt überall nur so von Feinden Christi. Doch nie zuvor waren sie so aktiv wie jetzt, aber es ist immer noch genauso wahr, dass Christus über sie alle herrscht. Er übt seine Autorität so aus, wie es im ersten Teil des zweiten Verses beschrieben wird. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Wir müssen diese Bilder der Bibel deuten. Es gibt eine legitime Deutung. Ich wünschte, ich könnte das detaillierter beschreiben. Zion ist das Volk Gottes, das sich in göttlicher Ordnung versammelt. In Hebräer 12, 22 heißt es von allen Gläubigen in Christus, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zum himmlischen Jerusalem und zu einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln aufgeschrieben sind. Wiederum steht das nicht in der Zukunftsform. Körperlich bin ich hier in den USA. Geistlich bin ich am Berg Zion, inmitten der Festversammlung und der Gemeinde der Erstgeborenen. Denn mein Name steht im himmlischen Buch des Lebens. Jeder Mensch, dessen Name in diesem Buch steht, ist Mitglied in dieser Festversammlung. Das ist nichts Zukünftiges, das ist jetzt so. Jetzt sind wir dort. Doch die Festversammlung hat eine Ordnung. Es ist keine desorganisierte Massenveranstaltung mit undisziplinierten Menschen. In Zion geht es diszipliniert zu. Der Fels Zion spricht von Gottes Fundament, auf dem allein wir bauen können. Das ist die Souveränität und Autorität Gottes. Um auf diesem Felsen stehen zu können, musst du unter der Autorität des Allmächtigen, der Bibel, des Heiligen Geistes und unter Gottes eingesetzter Autorität der Regierung und der Gemeinde stehen. Das ist die Bedingung, um auf dem Berg Zion sein zu können. Wenn sich Gottes Volk in göttlicher Ordnung auf dem Berg Zion versammelt, dann wird der Herr, wie die Bibel sagt, nicht Gott, der Vater, nicht Gott, der Sohn, sondern Gott, der Heilige Geist, den Stab deiner Macht aus der Versammlung deines Volks ausstrecken. Überall in der Bibel ist der Stab das Symbol der Autorität des Regenten. Aaron, Hohepriester Israels und Haupt des Stammes Levi, hatte einen Stab, auf dem sein Name eingraviert war. Gott legte Zeugnis für Aarons Stab ab, da er zusammen mit den Stäben der anderen Stämme vor die Bundeslade gelegt wurde und am nächsten Tag Blüten, Knospen und Mandeln hervorbrachte, und das alles innerhalb von 24 Stunden. Gott hat sich auf übernatürliche Weise zu dem Mann gestellt, dessen Stab er anerkannte. dessen Name auf dem Stab stand, und der Stab war das Symbol seiner Autorität. Durch die Auferstehung legte Gott übernatürlich Zeugnis ab für den Mann, den er anerkannte, den er nochmals aus den Toten zeugte, Jesus Christus, und sein Name steht auf seinem Stab. Mit anderen Worten, die Autorität Jesu liegt im Namen Jesu. Dieser Stab, der Name Jesu, wird aus der Versammlung des Volkes Gottes ausgestreckt, indem es die Autorität Jesu über seine Feinde ausübt und demonstriert, dass er jetzt inmitten seiner Feinde herrscht. Das andere herausragende neutestamentliche Beispiel für den Stab ist der Stab Mose. Als Gott den Pharao von Ägypten züchtigen wollte, kam er nicht von seinem Thron herunter und tat es selbst. Vielmehr sagte er zu Mose, was hast du da in deiner Hand? Er erwiderte, einen Stab. Nach einigen Experimenten mit dem Stab, auf die wir nicht näher eingehen möchten, sagte Gott, jetzt streck ihn aus über Ägypten. Und Gottes Gericht kam über diesen heidnischen König, seinen Hof, sein Volk und sein Land. Und als Israel zum Roten Meer kam, sagte Gott, Mose, streck einfach deinen Stab aus. Was geschah? Die Wasser teilten sich und Israel gelangte trocken ans andere Ufer. Als die Ägypter ihnen folgen wollten, drehte Mose sich um, ohne in Panik zu geraten. Er hat einfach nur seinen Stab ausgestreckt. Die Wasser kamen zurück und begruben die Feinde des Volkes Gottes unter sich. Alle ertranken. Der ausgestreckte Stab ist also die Autorität Christi in seinem Namen, die von Gottes Volk, der Könige und Priester, ausgestreckt wird, wodurch sie ihre königliche Autorität ausüben in ihrem Dienst des Gebets. Jetzt habt ihr das gesamte Bild. Es hat eine Weile gedauert, dorthin zu kommen, das gebe ich zu, aber wir haben keine Zeit verschwendet. Könnt ihr sehen, wie Christus jetzt inmitten seiner Feinde herrscht? Er herrscht durch die Versammlung seines Volks, das sich in göttlicher Ordnung versammelt und seinen Namen wie einen Stab der Autorität über den Nationen und ihren Regenten ausstreckt. Dort, wo dieser Stab ausgestreckt wird, werden Gottes Ziele erreicht, die Mächte Satans zurückgedrängt und die menschlichen Mächte zur Unterordnung unter den Herrn Jesus Christus gebracht. Das ist das Bild der Endzeit. Die Gemeinde wurde zu diesem Zweck geschaffen. Und die Gemeinde wird das tun, bevor sie schließlich entrückt wird. Noch eine Bibelstelle aus Psalm 110 und wir sind am Ziel. Vers 3, ihr müsst das in der Prince-Version hören, da die King-James-Version ein wenig verwirrend ist. Ihr könnt 10 verschiedene Übersetzungen anschauen und all das finden, was ich euch sage. Setzt alles zusammen und habt das richtige Bild. Gut. Dein Volk wird willig sein. Das Hebräische sagt jedoch, ein freiwilliges Opfer in den Tagen deiner Armee. Die Qualifikation, um Teil dieser Armee zu sein, besteht darin, dass man ein freiwilliges Opfer ist. Mit anderen Worten, man gibt sich ohne Vorbehalt Gott hin. Du gibst Gott nicht irgendwas, du gibst dich selbst Gott. Ich erinnere mich an eine Geschichte über einen Indianer in einer evangelistischen Veranstaltung. Er wollte das Richtige tun und brachte deshalb Pfeil und Bogen mit und sagte, Indianer bringen Pfeil und Bogen. Aber er bekam keinen Frieden. Etwas später kam er wieder, Indianer bringen Decke. Aber er bekam immer noch keinen Frieden. Dann brachte er sein Liebstes, sein Pferd. Er führte das Pferd vor zum Altar und sagte, Indianer bringen Pferd. Doch immer noch kein Friede. Und dann hatte er es begriffen. Das nächste Mal kam er wieder und sagte, Indianer bringen Indianer. Und darauf hatte Gott gewartet. Er will weder deinen Bogen, noch deine Decke, noch dein Pferd, er will dich. Nur darum bittet er. Doch das heißt alles. Dein Volk wird ein freiwilliges Opfer sein in den Tagen deiner Armee. Das ist die Bedingung für einen Eintritt in die Armee Gottes. Man muss ein freiwilliges Opfer sein, das sich ohne Vorbehalt dem Herrn Jesus Christus hingibt, dem Hauptmann der Armee, der jeden einsetzt, wie er will. Dein Volk wird ein freiwilliges Opfer sein in den Tagen deiner Armee, in der Schönheit der Herrlichkeit. Wisst ihr, Heiligkeit bekommt man, indem man sich für Gott absondert. Heiligkeit oder Heiligung ist kein Regelgehorsam. Tu dies nicht, geh nicht dorthin, tu das nicht, iss das nicht. Heiligung ist die totale Hingabe an Gott durch Jesus Christus. Dein Leib liegt auf dem Altar Gottes als lebendiges Opfer, das Gott dann mit der Heiligkeit seiner Gegenwart erfüllen wird. Heiligkeit ist die Gegenwart des allmächtigen Gottes. Sie ist kein Regelwerk, keine Denomination, sondern die Gegenwart Gottes inmitten seines Volks. Wenn Gottes Volk ein freiwilliges Opfer wird in den Tagen seiner Armee, dann wird die Schönheit der Heiligkeit über sie kommen. Nun zum letzten Teil, der ist ein bisschen schwierig. Aus dem Mutterleib des Morgens. Morgen heißt, dass vorher Nacht war. Es war eine lange, finstere Nacht, doch jetzt graut der Morgen. Mutterleib lässt auf eine Geburt schließen. Also wird eine Armee geboren, die aus der finsteren Nacht in das Licht des Tages heraustritt. Das ist die Armee Gottes. Dann heißt es, es wird zu dir kommen, deine Jugend, wie der Tau. Das ist die richtige Version. Wie Bob Mumford immer sagt, was kann ich dafür, dass ich recht habe? Gut. Dein Volk wird ein freiwilliges Opfer sein in den Tagen deiner Macht, in der Schönheit der Heiligkeit. Aus dem Mutterleib des Morgens wird deine Jugend zu dir kommen wie der Tau. Das tut Gott heute. Genau an diesem Punkt stehen wir. Aus der langen Nacht des Elends, der Degradierung und der Frustration, in der der Gemeinde ihre Kraft, ihre Herrlichkeit und ihr Glaube geraubt wurde, bringt Gott jetzt durch eine geistliche Geburt eine Armee hervor, die bereit ist, ein freiwilliges Opfer zu sein. Und ein Großteil dieser Armee wird aus jungen Menschen bestehen, die zu Tausenden in das Reich Gottes geschwemmt werden. Sie werden wie der Tau sein, wenn die Sonne nach einer finsteren Nacht aufgeht. Was sieht man am frühen Morgen, wenn die Sonne aufgeht? Als erstes den Tau. Preis dem Herrn, genau dort stehen wir. Daraus leiten sich zwei wichtige praktische Punkte ab. Erstens, es ist vom Dienst des Gebets die Rede. Gottes Volk versammelt sich in göttlicher Ordnung unter Jesus dem Haupt, in Unterordnung gegenüber dem Mitbruder und den gottgegebenen Leitern. Wenn sie beten, wird der Stab der göttlichen Autorität über den Herrschern der Nationen ausgestreckt, wodurch jene zur Unterordnung gegenüber Christus, seinem Willen und seinen Absichten gebracht werden. Zweitens, es wird eine Armee junger Menschen geben, die vorangehen wird, um die Aufgabe der Gemeinde zu vollenden. Das heißt, jeden Stamm, jeden Volk, jeder Nation und jeder Zunge das Evangelium vom Reich Gottes zu bringen. Genau an diesem Punkt stehen wir heute Abend. Die Erfüllung steht kurz bevor. Ich habe mich mit diesem Psalm beschäftigt und über seine Wahrheiten nachgedacht, und sie stehen mir sehr real vor Augen. Für mich ist das weitaus realer als das, was ich in den Zeitungen lese oder im Fernsehen sehe. Ich persönlich zweifle überhaupt nicht daran, dass wir im Rahmen des Programmes Gottes genau an diesem Punkt stehen. Das ist es. Preis dem Herrn. Was sucht Gott bei den amerikanischen Christen? Sie sollen ihre Differenzen und Streitigkeiten und ihre Spaltungen aufhören und beilegen und in göttlicher Ordnung zusammenkommen. Sie sollen für ihre Regierungen und Nationen beten. Sie sollen den Stab der göttlichen Autorität ausstrecken und Zauberei, Wahrsagerei und Hexerei in der Hauptstadt Washington und den amerikanischen Großstädten entthronen. Und sie sollen den Herrn Jesus Christus erheben und groß machen. Sie sollen sein Reich vorantreiben. Und zweitens, Gott wird aus dieser Bewegung, an der wir jetzt Anteil haben, eine Armee hingegebener junger Menschen hervorbringen, die im Geist getauft und übernatürlich mit den Gaben des Geistes begabt und ausgerüstet sind, damit sie hinausgehen und jetzt die große Ernte dieses Zeitalters einbringen. Preis dem Herrn, Ehre dem Herrn. Und das Beste daran ist, dass es stimmt, dass es die Wahrheit ist. Nun wird das Ganze sehr praktisch. Wir werden das Treffen jetzt beenden. Es sind einige hier unter euch, die noch nie eine Botschaft in dieser Art gehört haben. Einige dieser Wahrheiten wurden euch noch nie dargelegt. Aber ihr seid bereit, ein freiwilliges Opfer zu sein. Ihr wollt nichts zurückhalten. Heute Abend gilt, Indianer bringt Indianer. Ihr habt euer Pferd, eure Decke, euren Pfeil und Bogen gebracht, doch irgendwie habt ihr keinen tiefen inneren Frieden. Ich möchte für die unter euch beten, die sich Gott darbringen möchten, als freiwilliges Opfer zur Erfüllung seiner Ziele in dieser Zeit. Heute Abend liegt die Salbung des Heiligen Geistes auf mir. Da ich im Wort gedient habe, kann ich ein Gebet sprechen, das etwas bedeutet. Aber ich möchte, dass ihr einen Augenblick darüber nachdenkt, ob ihr die sehr, sehr einfachen Bedingungen erfüllen wollt. Es stellen sich nicht viele Probleme. Es ist nur eine Frage. Bist du bereit, dich Gott für seine Ziele, ohne Vorbehalt, hinzugeben. Um dein Geld oder dein Talent musst du dir keine Sorgen machen, denn sobald Gott einmal dich selbst hat, hat er alles andere auch automatisch mit. Ohne dich selbst interessiert sich Gott nicht für dein Geld oder dein Talent. Er braucht es nicht. Es ist dein Vorrecht, sie darzubringen. Das ist eine feierliche Handlung. Und Gott wird euch zur Rechenschaft ziehen für das, was ihr jetzt tut. Tu es nicht, weil es dein Nachbar tut. Tu es nicht leichtfertig oder gedankenlos. Tu es nur, wenn du aufrichtig bist, wenn du es wirklich ernst meinst, wenn du es tust und ein freiwilliges Opfer sein willst und heute Abend dich selbst als Opfer darbringst, dann möchte ich, dass du jetzt aufstehst. Bitte schau nicht herum. Gott wird dich zur Rechenschaft ziehen. Das heißt nicht, dass du keine Fehler machen oder keine Probleme mehr haben wirst. Vielleicht bekommst du eine ganze Menge, aber du hast eine verbindliche Entscheidung getroffen. Wenn du das getan hast, übernimmt er für dich mit all deinen Schwächen und Fehlern und deiner Unkenntnis die Verantwortung. Er wird dich durchtragen. Wenn ich daran denke, was Gott akzeptiert hat, als er mich aufgenommen hat, kann ich nur staunen. Das Bemerkenswerte ist, dass da ich durchaus gebildet war, dachte ich einige Jahre lang, ich wäre ja ein guter Fang für Gott gewesen. Doch eines Tages erkannte ich, wie falsch ich lag. Wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich nie im Leben all die Schulden übernommen, die ich mit Derek Prince mitbekommen habe. Glaubt mir. Aber er hat es getan und er ist treu dabei gewesen und ich preise ihn dafür. Er wird dich mit all deinem Versagen, deinen Schwächen und deinen Schulden annehmen und dich durchtragen. Und wenn du in seiner Hand stillhältst und ruhst. Halleluja. Vater, wir danken dir für die herrlichen Wahrheiten deines Wortes. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der vom Himmel herabgesandt wurde, um die Dinge Christi zu nehmen und sie an uns weiterzugeben. Herr, ich danke dir, dass du uns heute Abend durch deinen Geist die Augen geöffnet hast, damit wir sehen können, wer Jesus wirklich ist, wo er ist und wo wir in ihm sind und was deine Ziele sind. Ich danke dir für jeden Einzelnen, den der Geist Gottes bewegt hat, sich selbst als freiwilliges Opfer für Gott darzubringen, für die Armee des Herrn und für die Arbeit in deinem Reich. Ich bete für jeden, der aufgestanden ist. Herr Jesus, zeige ihnen noch viel umfassender, was es bedeutet, ein Priester zu sein. Was es bedeutet, das Opfer des Gebets darzubringen, der Anbetung, des Lobpreises, der Fürbitte, des Flehens vor dir. Herr, gieß über diesen Menschen den Geist der Gnade und des Flehens aus, damit dein Volk ein Volk des Gebets werde, damit wir uns dafür qualifizieren, als Könige zu herrschen, indem wir Priester des Gebets sind. Herr, ich bitte dich, dass du jedes einzelne Leben, das dir hier heute dargebracht wird, nimmst und daraus das machst, was du gerne möchtest. Du wirst jeden einzelnen von uns zu dem Soldaten in dieser Armee machen, den du haben möchtest. Und ich bete besonders für die jungen Menschen, die heute Abend hier sind, und allgemein für die jungen Menschen in Amerika. Herr, ich nehme sie für dich in Anspruch im Namen Jesu. Gemeinsam strecken wir im Namen Jesu den Stab der Autorität des Himmels aus. Wir binden alle satanischen Mächte, die die jungen Menschen betrügen und fesseln. Wir setzen sie frei im Namen Jesu. Wir nehmen sie für die Armee des Herrn in Anspruch. Wir danken dir für sie. Wir beten dafür, dass die Christen in den Vereinigten Staaten erweckt werden, damit sie Gottes Bestimmung für ihre Nation erkennen und sie erfüllen. Zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Und Gottes Volk sage laut, Amen.